So, Prost, die Herren.
Prost. Prost, sage ich. Lauren Pakal.
Sie haben mich ausgebremst.
Ja, wirklich wahr.
170 Folgen musste ich warten.
Sie hören den Biertaucher-Podcast, Folge 170. Wir haben den
25. August
2014. Wir stehen im Hof 2 des alten AKH.
Dabei sind Johnny,
Horst und der Gregor.
Wir sind freundlichst unterstützt von
Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Viel Dank an dieser Stelle.
Und der Dank gilt auch unserem allertreuesten Flatterer Bernd Schlappsee. Danke, Bernd.
Dankeschön.
Dankeschön.
Rituelle Frage?
Oh.
Soll ich heute schon?
Bitte fragst okay. Du rituell.
Ja, ich frage rituell. Was habt ihr erlebt? Was könnt ihr berichten?
Ich habe urviele Themen in die Themenliste reingepostet, das aber null im Kopf.
Teilweise auch doppelt, habe ich gesehen.
Ich mein Versuch, sich vorzubereiten.
Ja, ich war schon lange nicht dabei, aber bei mir hat sich viel getan in der Zwischenzeit, aber eben wenig auf der technischen Ebene. War jetzt verheiratet mittlerweile.
Ja, das klingt so, als bist du nicht mehr verheiratet.
Und ja, ich war jetzt auf Hochzeitsreise und eben sehr viel offline. Und ich habe einen neuen Kobo gekauft. Für die
das ist ja immerhin.
Ein technisches Thema. Und ich höre momentan ein bisschen schlecht, weil ich vielleicht die Ohrenentzündung habe. Aber müssen wir also lauter sprechen.
Wir werden das über die Bühne bringen. Ja, gleich. Genau. Mit lauter Sprechen. Ja, genau, was ich erlebt habe. Mein Tablet ist kaputt, davon kann ich berichten.
Tablet kaputt. Oje.
Ja, dann habe ich viele Filme angesehen, unter anderem mit der jüngst verstorbenen Lauren Bacall. Auch mit Robin Williams zwei Filme, der leider auch verstorben ist. Zurzeit häuft sich das leider. Auch der Richard Attenborough ist ja auch, heute habe ich die Nachricht gesehen, auch verstorben. Auch
nachdem du die Filme siehst.
Ich hole das immer nach, aber es häuft sich gerade zur Zeit. Ich komm gerade nicht nach. Und ich habe ein Buch gelesen, das Rose-Projekt nennt sich das.
Genau, mir fällt noch ein technisch kaputt machen. Ich habe ein Cover für mein Handy. Also ein Schutzcover und habe es trotzdem geschafft, mein Kameraglas beim Nexus 5 zu zerbrechen.
Nein, wirklich zu zerbrechen, weil da benutzen sie ja noch ein stärkeres Glas als
das. Das ist so stark, dass es so leicht springt nämlich.
Oh,
okay. Also ich habe dann gelesen, offensichtlich passiert das vielen Leuten, weil es irgendwie unter großer Spannung steht. Oder es ist nämlich nicht mal aufs Glas aufgefallen, also aufgekommen. Einfach durch die Sturzvibration.
Das ist überhaupt meine Theorie neuerdings bei diesen Devices, dass so, wenn es flach hinfällt, gar nicht mal so gefährlich ist, aber wenn es auf eine Ecke fällt, dass da so der Druck so stark ist, dass der Sprung reinkommt.
Ich glaube, es sind so große Materialspannungen drinnen, dass das Glas ist sehr hart, du kannst es kaum zerkratzen, aber ich glaube, es bricht umso leichter dadurch. Das ist mein persönlicher Eindruck, weil das genauso spröde. Und eben, nachdem ich gegoogelt habe, wie bitte kann das passieren, ist es gar nicht offen, dass da hinten so ein eigenes Schutzglas drauf ist und dann gegoogelt und scheinbar hat das sehr viele Leute negativ bemängelt, dass das beim Nexus 5 passiert ist. Wenn die Sprünge zumindest alle irgendwo nicht so mittig wären, aber leider ist das Zentrum genau in der Mitte vor der Kamera, jetzt habe ich so tolle Lens-Flare-Effekte.
Wow, welche Bilder schauen aus wie gerendert.
Ja, und selten scharfe Bilder.
Ja, und wirst du das zurückschicken oder kannst du das eintauschen?
Nein, ich habe jetzt mich so ein bisschen erkundigt, man kann das tauschen lassen. Ich nehme mal an, dass es nicht auf Garantie gehen wird. Aber
ah ja, das sind diese Display-Geschichten.
Ja, aber es gibt, ich habe jetzt gesagt, bei Handyrettung.at und anderen so Online-Diensten oder so Händlern in Wien, das kostet halt 59 Euro bei den billigsten, was ich jetzt gesehen habe.
Das geht aber allerdings.
Weil die tauschen dann irgendwie, glaube ich, nur ein Teil. Es ist nicht das Rückcover, sondern irgendein anderes Teil, das man mir erklärt hat, was man da tauschen muss. Aber
das ist damit, nennt sich es ist nicht so, also 59 Euro ist gar nicht so... Gar nicht so.
Ja, dass wir noch die rituelle Frage abschließen. Ich habe einen Film gesehen, Monsieur Claude und seine Tochter. Und wir haben diesmal einen Fremdbeitrag, nämlich die erste Biertaucher-inspirierte Baccalaureatsarbeit.
Ja, das hast du gefordert.
Und von da haben wir einen Audiobeitrag vom Titus, den du hoffentlich am Ende dazu schnippelst.
Natürlich mache ich das.
Wir freuen uns natürlich sehr. Ansonsten habe ich jede Menge kleinere Tech-Meldungen und kann erzählen, dass ich erfolgreich mit dem Pelican Python statischen Blocksystem gearbeitet habe.
Ja, da hast du schon mal kurz berichtet, jetzt hast du weiter Erfahrungen gesammelt.
Ja. Ich sehe auch, du hast auch jede Menge Sachen noch.
Ja, ich kann das, ich weiß nicht, ich habe da noch so Tech-Meldungen am Ende. Also wir können ja zum Einstieg. Für den Einstieg, du hast ja wieder was, habe ich gesehen, zu Linux in München von der Süddeutschen gepostet. Möchtest du darüber berichten? Oder?
Ja.
Ja, und zwar das dürfte so eine endlose Geschichte sein, und zwar war es, glaube ich, in der Süddeutschen.de, und da ging es einfach um den, sind wir eh bei der richtigen Themenliste jetzt?
Ja,
Folge 70. Okay, passt, ja. Ja, warum habe ich das gepostet? Okay, bitte einfach den Link nachlesen. Es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Artikel und hat ein bisschen das auch politisch beleuchtet.
Ich habe immer auch durchgelesen. Ja. Ja, es ist halt wieder dieses Umgekehrte. Das ist wieder, ich weiß nicht, ich fand den Artikel jetzt persönlich nicht so toll, ja. Aber es ist halt eine weitere Facette. Man kann sich das durchlesen. Er geht halt irgendwie so davon aus, dass jetzt irgendwie der Oberbürgermeister, der sich da beschwert hat über Linux zum Beispiel, sich über den Umstand beschwert hat, dass die Anschaffung eines Smartphones und die Auslieferungen ihm so lange gedauert hat und dass er solche Probleme, die eigentlich offensichtlich nichts mit der Linux-Umstellung zu tun haben, also dann auf dieses Projekt und Ding. Also, und das, ich meine, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber prinzipiell weiß ich, dass wenn sich die beiden Herren zu Wort melden, meistens sehr polemische Aussagen von sich gegeben haben, die man jetzt eigentlich zwar, ist halt leicht zu kritisieren.
Das klingt doch so für mich, als wird das politische Lieblingskind von wem abgewatscht, um den Urheber zu treffen.
Schauen wir mal, was da jetzt rauskommt mit dieser Expertengruppe, ob sie das überhaupt machen. Und das ist ein langer Atem. Das ist ja, wie gesagt, begleitet uns schon fast 3 Jahre.
Wir wünschen München alles Gute und immer noch besser als Wien. Also. Ja.
Ich habe eine ganz leichte Mini-Story, ja. Okay. Und hurra, hurra, es ist geleakt, aber man weiß nicht genau. Der neue Name fürs Android L, das ja mit dem tollen neuen,
wie heißt
das?
Name?
Paper Design oder was das geht.
Bin ich gespannt. Das
ist der Android L, ja.
Und was ist es?
Lollipop?
Es ist der Lime. Meringue Pie. Genau, der Lime Meringue Pie. Ja. Aha, wisst ihr natürlich, was das ist und wie die Zutaten, wie man das kocht, oder?
Amerikanischer Süßspeise.
Ja, ist mein Lieblingsgericht. Es ist ein Zitronen-Beiseed Kuchen. Und Beiseed, also wer das nicht kennt, der sollte das bitte selber mal nachschlagen. Das gehört zur Allgemeinbildung. Das ist auch so eine Creme. Ich glaube, das ist so ein Windgebäck-mäßiges.
Das, was man so weiß ist und eher ganz leicht,
oder? Eher krachig, aber in dieser Kombination, es ist einfach eine Creme-Zitronentorte. Was soll ich sagen? Total aufregend.
Also, dass wir jetzt bei Key Lime Pie den Kuchen doch nicht verwendet haben.
Es ist auch so eine Story, es ist ja immer so, wenn man hat im Source Code schon Hinweise gefunden und bei der Wi-Fi Alliance ist ein unangekündigtes HTC-Tablet aufgetaucht, wo dieser Codename aufgetaucht ist.
Aber es ist auch zum Beispiel in der Doku, kommt ja an vielen Stellen statt KitKat noch Key Lime Pie zum Beispiel vor.
Ja, genau, das Lime hat sich schon ein bisschen
angekündigt. Ja, das ist ja sehr spät gekommen damals und da ist ja auch schon vorher, glaube ich, das Source Code Release gewesen. Also, ich weiß nicht, das könnte genauso immer noch irgendwie anders heißen, glaube ich.
Ist irgendwie so, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich...
Ich bin für Lila Pause.
Lila Pause. Nach KitKat die logische eigentlich.
Ja, nein, ich weiß nicht, wie global das dann ist. Oder?
Und nachher kann man überhaupt Milka nehmen oder so.
Noch was Unerfreuliches. Du hast letztes Mal gesagt, dass Österreich jetzt auch Netzsperren hat. Und es war auf heise.de eine Meldung, österreichische Content-Industrie will Netzsperren einklagen. Also sie werden genau dazu verwenden, wozu
wir immer
gewarnt haben. Von wegen Kinderpornio und Terrorismus. Nein, es geht um die Content-Industrie.
Ja, also das mit diesen Netzsperren, das ist jetzt aktiv geworden. Allerdings, ich weiß noch nicht, also ich habe überhaupt keinen Einblick, wo das jetzt schon reell umgesetzt wird. Sicher werden sie das einklagen. Also davon gehe ich jetzt mal stark aus, wenn das nicht gekippt werden sollte. Man muss sich das auch anschauen.
Wird uns wahrscheinlich noch länger beschäftigen, ne?
Ja.
Okay, geh's mal durch. Was habe ich da noch? Unity 3D Engine stellt einige Teile unter Open Source Lizenz. Also Unity ist derzeit die stärkste oder am stärksten verbreiteste professionelle Engine, mit der man 3D-Spiele machen kann.
Ja, wenn man unter Android spielt, dann merkt man das eh. Das ist Unity 3D Insert-Logo, sieht man sehr oft beim Spielen.
Mhm. Auch auf Kickstarter, immer wenn es heißt, wird auch auf Linux deployed, ist meistens Unity-Engine.
Ich glaube, das ist einfach für die Programmierer auch angenehm. Oder ist Cross-Plattform, da programmierst du das einmal und hast das auf allen Plattformen rausformen.
Genau. Und zumindest der User-Interface-Teil ist unter einer Open-Source-Engine. Also sie wollen versuchen, dazu sozusagen ein Ökosystem zu züchten um die Unity herum.
Ja, es macht Sinn.
Also es ist nicht die ganze Unity-Engine Open Source, aber ein kleiner Teil sozusagen, der hoffentlich nützlich ist.
Wahrscheinlich, so wie der Haupt erzählt hat, auch teilweise, dass du einfach eine Plugin-Szene entwickelst, die du teilweise Open Source führen kannst, dann das einfach so hergibst, gratis, so wie bei den CMS-Systemen, ja, das oft ist, dass du gratis Plugins bekommst und teilweise halt ein Geschäftsmodell dahinter setzt. Ja. Warum nicht? Werden wir sehen.
Kann ich meine Meldungen da durchackern oder habt ihr was euch
auf der Zunge? Ich habe immer schon auf der Zunge, aber ja, nein, acker mal durch. Ja. Du bist ja gerade so gut in Fahrt.
Okay, dann GOG, das ist Good Old Games, habe ich einen schönen Blogartikel gesehen von der Ars Technica.com, ist ein bisschen älter schon, vom Dezember 2013. Und zwar geht es darum, wie sie ihre Spiele verkaufen und wie sie die Hersteller, also die Rechteinhaber von Spielen überreden, dass sie die DRM-frei publizieren dürfen.
Oh, schön.
Good Old Game ist so eine Art Steam, also so ein Publisher, hat sich spezialisiert auf ältere Spiele, auf neuen Plattformen zum Laufen zu bringen, lauffähig zu machen, hat seit kurzem auch Linux-Support.
Ja.
Und bei dem Artikel geht es aber eher darum, dass sie sozusagen über sein Interview mit dem Gründer, und da schreiben sie sehr interessant, dass sie in Polen angefangen haben und den polnischen Markt halt beackert haben und von dort dann groß geworden sind. Und da schreibt er halt, was mir so imponiert hat, sie gehen in die Verhandlungen mit irgendeinem Konzern jetzt, der jetzt irgendein Spiel seit 10 Jahren nicht mehr auflegt, aber immer noch die Rechte hat dran. Mhm. Und sie sagen, ja, kannst du uns nicht das Spiel geben, damit wir das halt in unseren Katalog reintun können.
Ja.
Und dann sagen die, naja, aber ihr wollt ja das DRM wegtun und das wollen wir nicht. Ne? Und dann argumentieren die halt, ja, ihr habt seit 10 Jahren keinen einzigen Sale mehr gemacht und es ist seit 10 Jahren in den diversen BitTorrent-Seiten, also die Gefahr, wenn man jetzt den DRM wegtut, ist sehr gering. Und was ich nicht gewusst habe, ist, dass die das DRM sozusagen für die Firmen auch wegtun oder sozusagen, wenn sie die Mastercopy kriegen, die ganzen Portierungen machen. Also das dürfte das Geschäftsmodell auch sein.
Dass sie, da diese,
sie kriegen den Master, wenn es den noch gibt, und publizieren das, patchen das und das halt sozusagen anpassen.
Ja, es war noch auf jeden Fall sympathisch, als die Story rausgekommen ist, dass diese Linux-Client gemacht hat. Irgendwas hat mich abgeschreckt. Der Florian, glaube ich, hat erzählt, dass man sich dort nicht so wie bei Steam dann so eine Library zusammenstellt, sondern dass man sich dann die Games dann doch einzeln runterladet. Stimmt das?
Soweit habe ich nicht Einblick. Ich habe noch nichts gekauft dort. Nein.
Okay, das muss ich das selber verifizieren. Was mich, also ich bin ja nicht mehr auf Twitter aktiv, leider, aber ich habe mir in letzter Zeit überlegt, wieder aktiv zu werden. Doch jetzt ist eine Story hochgekommen, dass Twitter, ähnlich wie bei Facebook, Fremdtweets in den eigenen Accounts, in der eigenen Timeline anzeigen
soll. Das machen sie schon länger.
Machen es testweise.
Sponsored-Tweet habe ich schon gesehen.
Sponsored-Tweet, das ist schon das eine Konzept, aber jetzt werden sie es im größeren Umfang einführen, beziehungsweise war das bis jetzt ein Testbetrieb und jetzt scheint es so, als wäre es in
Stein gemeißelt. Sie haben Zugriff auf deine Timeline.
Weil du hast nicht nur die Promoted-Tweets, zum Beispiel
diese auch bezahlte Tweets quasi.
Genau, richtig. Ja, ja. Du hast jetzt zum Beispiel auch Retweets von Accounts, die du followst, von denen du aber die Retweets nicht followst, die aber für dich relevant sein könnten. Also sie versuchen jetzt mehr über die Themen für dich rein zu aggregieren.
Sie wissen, was gut für dich ist,
weißt,
was
du willst. Du weißt nicht selbst genau die Regeln, sondern es sind die obskureren Regeln.
Ich sage nur Identica.
Ja, was ist mit Identica?
Es lebt, ich poste dort. Es hat nicht, also es ist nicht sehr
populär. Sie haben doch irgendwann mal von einem Rewrite irgendwas geschrieben. Sie wollten das nicht nochmal neu anstarten, das zu programmieren oder so? Weil das ja...
Dazu weiß ich nichts. Also es funktioniert auf jeden Fall. Nur also die Community ist natürlich wesentlich weniger aktiv.
Folge meiner wüsten Behauptungen. Ja. Noch dazu kann man ja Identica auch selbst betreiben, wenn man wollte. Das ist ja ein schön verteiltes System. Etwas Positives hätte ich aber noch. Ein Autor, den ich sehr gerne mag, obwohl ich ihn nicht sehr oft gelesen habe, der Cory Doctorow, wo ich auch mal der Republika reden gehört, der bringt ja sehr viele seiner Bücher unter Common Creative License raus. Und da wird jetzt ein englisches, ein Werk von ihm, nämlich Pirate Cinema, ins Deutsche übersetzt und wird erscheinen. Ich weiß jetzt nicht, in diesem Artikel speziell ist nicht erwähnt, unter welcher Lizenz. Allerdings ist das englische Original, und das sollte man wahrscheinlich eh lesen, das ist unter
echt freier Lizenz
verfügbar. Super. Und downloadbar. Mhm. Ja. Kann man ja mal an dieser Seite.
Sagst nochmal den Titel?
Das ist Pirate Cinema. Okay. Im Kurzabriss geht es um einen jungen Typen, der sehr viel Filme illegal downloadet, aber die dazu benutzt, neue Filme zusammenzuschneiden. Das ist ein Remixer, genau. Klassischer Remixer. Ja.
Aber für Film.
Ja.
Okay. Johnny, hast du uns?
Ja, also ich habe gesehen, ich habe auch ein kleines Tech-Thema gelesen. Und zwar aus dem Hause Microsoft, also Microsoft Research Labs, die haben einen Algorithmus vorgestellt und das hat recht interessant ausgesehen, und zwar zur Stabilisierung von Timelapse, also so Zeitraffer-Videos, die mit von Helmkameras oder anderen Fixed-Mounted-Kameras, die am Kopf, also zum Beispiel mit Google Glasses so oder
sportmäßig.
Genau, also wenn du zum Beispiel beim Mountainbiken oder Joggen oder sonstigen oder mit dem Google Glasses eine fix montierte Kamera hast, die es mittlerweile immer mehr gibt am Markt und häufig verwendet werden, und dann damit filmst und du bewegst dauernd den Kopf, dass du es dann einmal links, einmal rechts, weiter, und wenn du es dann in Zeitraffer abspielst, dann ist das total verwackelt, weil du einfach links, rechts, weiter, oben, unten, wo du hinschaust. Aber es ist ja immer jeder Bereich einmal zu sehen, weil ja du dauernd, also die ist ja jeder Teil des Bildes quasi mehr oder weniger im Bild.
Ah, ja.
Und sie, dieser Algorithmus macht dann auch ein Zeitraffer-Video draus, aber mit ganz smoothen Kamerabewegungen, weil er diese Schwenker nach rechts, links, oben, unten einfach rausfiltert und immer nur die Hauptbewegungsrichtung zusammenstellt. Mhm. Weil jemand schaut eh wieder nach vorne und
kann die Ränder sozusagen da wieder so dazu nutzen, also diese Wackler-Ausreißer. Ja,
also vor allem auch wenn du ganz wegschaust, wenn du schaust später wieder nach vorne oder hast vorher nach vorne geschaut und die paar Frames, die fehlen, kannst du dazwischen ja errechnen, weil die Gegend hat sich ja nicht verändert.
Ah, ja,
oder schaut zumindest ein bisschen holprig aus, aber man sieht es kaum auf den Zeitraffer-Videos. Unser Game schaut wirklich erstaunlich gut aus. Ich muss sagen, sie haben gezeigt, in diesem Demo-Video auf YouTube gibt es einen Bergsteiger, der so einen Berg hochklettert, der wirklich in alle Richtungen geguckt hat. Und da hast du echt ein schönes, cooles Zeitraffer-Video, wie sie diesen Gipfel da hochklettert, also Gipfel, diese steile Felswand.
Passiv wandern.
Und ein anderes ein Radfahrer, der durch die Stadt fährt, wo du wirklich voll smooth Bewegungen hast und überhaupt nichts. Also wenn du es normal anschaust, ist es ohne Kopfschmerzen nichts. Also du erkennst da kaum etwas, weil die Kamerabewegungen viel zu zackig und hin und her gehen. Dann hast du wirklich total stabilisiertes, schönes Video durch die Stadt zum Beispiel, wo sich bewegt. Also scheint echt was Cooles zu sein und werden wir wahrscheinlich bald im Produkt noch sehen, denke ich mal. Also, ich habe jetzt leider nicht geschaut, wie das lizenziert ist, ob das in der offenen Lizenz ist oder ob das dann irgendwas Eigenes ist, aber ja, mal sehen.
Spannend, ja. Gerade solche Technologien, die sind dann sicher auch gut vielleicht in Smartphones verbaubar und so, und das wird uns dann im Endeffekt ja gut nutzen.
Ebenso Google Glasses oder andere
Ich hätte zwei kleine Politmeldungen. Eine ist auch von der Süddeutschen, da schreibt jemand, warum er den Anti-Amazon-Protest nicht unterschreiben wird. Das ist eine Polemik, kann man ganz gut lesen. Und die Grundaussage war, dass die ganze Buchbranche eh sterben wird, weil sie sozusagen dinosaurierhaft nicht schnell genug mit der Zeit geht und dass die da eigentlich ihre Privilegien verteidigen und halt nicht innovativ sind. Und
so. Okay.
Und dass das nicht den Autoren zukommt.
Das wirst du verlinken, diesen Artikel.
Ist verlinkt, ja.
Ich das ist zum weiteren Meinungsbilden sozusagen.
Ja, also mal die andere Seite sozusagen. Und das andere für uns ein bisschen relevanter, und zwar geht es darum um den Islamic State, also diese Kämpfer, und die benutzen Joint Diaspora, weil das ein verteiltes Social Netzwerk ist, weil sie aus Twitter zensiert werden. Und da ging es halt darum, ja, und jetzt werden die Node-Betreiber von Diaspora aufgefordert, die halt auch zu zensieren, aber da das verteilt ist, tut das nicht jeder oder kann nicht jeder oder will auch nicht jeder.
Dass es die Diaspora noch gibt?
Bitte auf Diaspora werden die Biertaucher-Podcasts auch immer verlinkt.
Ich muss sagen, das ist ein interessantes Thema, nämlich Zensur, was ist böse, was ist gut?
Ja, das ist halt immer zwei Seiten.
Es gibt immer mehrere Sichten zum Thema. Manches Mal ist es vielleicht klarer oder für viele Menschen klarer, anders ist es trotzdem anders. Bei vielen anderen Themen ist es viel, viel unschärfer, was jetzt wirklich das Gute, das Schlechte ist und wer es zensieren soll. Und ebenso offene, freie Systeme, die man nicht so leicht zentral
zensieren kann.
Sehr gut, schön zu beobachten. Und
ich finde, das spricht für die Diaspora jetzt unabhängig.
Wenn man wirklich offen so eine Plattform betreiben will, dann muss man da auch in Kauf nehmen, dass es Gruppen nutzen,
alles,
mit denen man selber nicht
jede Technologie, die diese Freiheit gibt, auch natürlich den Missbrauch.
Okay, Gregor, du hast jede Menge?
Ja, ich habe noch was. Was habe ich denn da noch?
So kleinere, ich habe dann ein größeres noch.
Okay.
Ich könnte vom Kobo dann erzählen.
Ja, genau. Ich mache kurz meinen Statusbericht. Mein Tablet ist kaputt gegangen.
Wie das?
Verschuldet. Ich habe es in meinem Rucksack liegen gehabt und in der Nähe, wo Kinder gespielt haben, dann liegen lassen. Ein Kapitalfehler natürlich. Und dann, wie ich es rausgezogen habe,
hat Rucksack gesetzt, oder?
Ja, ist unrekonstruierbar. Eigentlich auch egal. Ich habe es rausgezogen und Display war kaputt. Und dann habe ich erst einmal tief durchgeatmet und gesagt, Gregor, du warst ja schlau, du hast ja damals, hat der Verkäufer gleich, wollen Sie nicht 20 Euro mehr zahlen
für eine Garantie?
Garantie an Weiterung für Displaybruch. Und ich gesagt, okay. Gerade frisch verletzt, mein Nexus S, gerade kaputt. Und na klar, gerne. Ja. Habe ich mir auf die Schulter geklopft, dann ziehe ich natürlich die Rechnung raus, wie Schuppen vieles von meinen Augen. Also, wo habe ich dieses Tablet denn gekauft? Beim D-Tech. Okay. D-Tech, der große Händler, der ja in Konkurs gegangen ist, der jetzt allerdings übernommen wurde von E-Tech, einer anderen Elektrokette, der einige Filialen wieder aufgesperrt. Beispielsweise kann ich jetzt im Zuge meiner Recherchen berichten, die in der Lugner City wird ab September anscheinend wieder aktiv werden.
Okay.
Und ja, also ich habe mir dann nochmal meine Rechnung angeschaut und dort gab es einen Link auf die T-Tech.at und zu dieser Display-Garantieerweiterung ein PDF. Mhm. Das war leider schon offline, allerdings hat jemand das sehr netterweise gemirrored, diese Page, und ich konnte das PDF runterladen. Es war allerdings nur ein sehr uninformativer Werbeflyer. Auf der Rechnung selber steht irgendwie Produkt heißt iBroke. Hersteller ist Disbroke und es wird nicht angegeben irgendwie, wer jetzt damit zu tun hat. Und ein Tipp, den ich jetzt nur so im Allgemeinen im Internet zu diesem Thema gelesen habe, generell zu, jetzt nicht zur Garantieerweiterung, aber zu Garantiefällen, dass man sich da einfach an den Hersteller selbst wenden soll. Mhm. Das ist bei mir jetzt in dem Fall Asus und da habe ich am Sonntag schon eine E-Mail hingeschrieben. Der Kommunikationskanal ist nicht ganz zu meiner Befriedigung, weil das ist ein Webformular, das nicht sehr viel Freiheiten lässt und mir gleich einen Servicetermin ausmachen möchte. Das habe ich aber dann im Infofeld hinreichend beschrieben, dass ich nicht so einen haben möchte, habe nur meinen Fall beschrieben. Und netterweise, das hat mich schon einmal erstaunt bei so einem großen Konzern, ist heute schon eine E-Mail gekommen, wo sie geschrieben haben, bitte zeigen, also erst einmal der Servicetermin ist einmal abgesagt und fehlgeschlagen, okay, ja. Aber bitte schicken Sie uns mal den Kaufbeleg und dann können wir weiterschauen. Und
ja,
dann werde ich weiterschauen. Das wird jetzt mal meine erste Anlaufstelle sein. Wenn das fehlschlagen sollte, nehme ich mein Glück und laufe dann ab 1. September in die Lugner City und frage mal dort nach. Aber das ist reines Glücksspiel, glaube ich. Also das kommt, da zieht man ja nicht durch, ob sie das in der Konkursmasse irgendwie jetzt auch diese Verträge übernommen haben oder nicht. Und ja. Muss man schauen, ja, wenn einem der Versicherung, jetzt bin ich so ein richtiges Insolvenzopfer zum ersten Mal in meinem Leben, 36 Jahre und dann, ja, Insolvenzopfer, das fühlt man sich schon erwachsener.
Da das bei Mount Gox zum Beispiel.
Ja, genau, mit höheren Beträgen, ja, da bin ich echt froh.
Die bombardieren nämlich, also ich bekomme jetzt, ich habe keinen Cent bei Mount Gox gehabt, aber offensichtlich einen Account, weil ich bekomme regelmäßig von einem japanischen Anwalt E-Mails auf Japanisch.
Auf Japanisch.
Und dann mit einer kurzen, viel kürzeren englischen Zusammenfassung, also ich wundere mich, was da drinsteht, dass jetzt da scheinbar Termine, also irgendwelche Fristen, die jetzt bis 2016 laufen, also das, ja, selbst wenn da noch Geld rausschauen würde, muss man viel Geduld haben. Gibt es ja vielleicht gar kein Bitcoin mehr.
Ja. Vielleicht wirst du als Zeuge geladen nach Japan oder so.
Das wäre Japan oder
eigenen Kurs. Ja, auf eigenen Kurs, das macht dann natürlich Spaß.
Ja, wenn ich dafür etwas bekomme. Na, aber das Konkurs ist blöd. Ich habe mich schon gefragt, bei so Display- oder Geräteversicherungen, ob es die auch bei großen Versicherungen gibt, dass man die quasi unabhängig selbst...
Das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Serviceleistung. Da muss man halt schon sagen, da wäre es, auch wenn man kein Apple-Freund ist, aber es ist ein Vorteil, dass man davon ausgehen kann, dass es die Firma noch ein Zeitl geben wird. Und dass dann dort so Geräteversicherungen, dass du einen verlässlichen Hardware-Partner hast, schon viel wert ist. Wie man es auch dreht und wendet, Mediamarkt und weiß ich nicht, wie die anderen Märkte heißen und dann noch ein extra Dritthersteller und sich das zusammenstöpseln. Ein schönes Einkaufserlebnis ist zurzeit, alternative Hardware zu kaufen, selten.
Ja, aber was
sowas wie man kauft
für gute Hardware.
Ja, genau. Deswegen kaufe ich mir sowas. Ich kaufe mir eh oft Hardware, ich darf nichts sagen.
Ja, Hardware, ja, Mediamarkt, Stichwort.
Ja, genau.
Ich war ja jetzt auf längeren Urlaub. Eine schöne Insel auf den Malediven genossen. Sehr viel zu zweit. Schön. Es ist gehört für Hochzeitsreise und natürlich auch Lesestoff besorgt. Und nachdem bis jetzt im Hause nur ein Kobo vorhanden war und wir schon im letzten Urlaub so ein bisschen geschnitten haben, wer den Kobo hat, wahrscheinlich da muss ein zweiter E-Book wieder her, weil so viel Gepäck habe ich auch wieder nicht mitschleppen. Und E-Books sind ja praktisch gerade im Urlaub.
Ja.
Und ich hatte ja bisher schon, eh auch so wie du, den Kobo Touch, den ersten älteren, und war dann ganz erstaunt, dass es schon mehrere gibt. Und dann, ich hatte, wie gesagt, nur sehr kurz Zeit, weil wir waren quasi am letzten Tag vor dem Abflug, am nächsten Tag ging es schon los. und dann nur mal wenige Stunden, wo die Geschäfte offen haben, und jetzt müssen wir einen zweiten E-Book wieder auftreiben, ohne jetzt irgendwas zu kaufen, was ich nicht später bereue. Und dann habe ich mir dann sehr eigentlich nur kurz auf Geizhals geschaut und auch wirklich nicht wirklich viel verglichen, weil der Markt schon sehr groß mittlerweile. Dann habe ich gedacht, ich schaue Kobo, bin ich sehr zufrieden und schaue, was es jetzt bei Kobo gibt. Und dann haben wir dann was von der Verfügbarkeit her zum Abholen dann nur noch den Kobo Aurora entdeckt. Den gab es dann noch bei einem Mediamarkt in Wien, lagernd, ich glaube ein Stück. In Pink, aber ja.
Ja, also die Farbwahl war, bei mir war das auf jeden Fall ein ausschlaggebender Faktor dann auch.
Allerdings, ja, meine Freundin Frau hat sich echt gefreut drüber. Mittlerweile hätte ich gern den neuen, aber also ich kann zum Gerät selbst kann ich sagen, er hat ein bisschen ein anderes Format. Es ist nämlich etwas niedriger, aber es liegt auch daran, dass der Rahmen, also ich glaube das Display ist von der Größe her ziemlich gleich, aber der Rahmen ist einfach schmäler.
Okay.
Hat auch den Nachteil, weil ich glaube die meisten Reader haben doch sehr ähnliches Format, dass er in so die meisten Hüllen nicht ganz reinpasst oder zu kurz ist. Also er rutscht dann so weit runter.
Verstehe, dass
du den Teil nicht siehst.
Beim Hüllen kaufen, da muss man aufpassen.
Genau, da muss es etwas, weil ich glaube, es gibt ja viele Hüllen, die so quasi generisch für einen Großteil der Reader passen. Wenn ich mich dort nämlich auch gleich so von, keine Ahnung, No-Name, billige E-Book-Reader-Hülle halt beim Mediamarkt dazugegriffen, und da war eben genau das Problem, dass wenn er reinrutscht, dann siehst du, das ist die unterste Zeile nicht. Und du musst nicht immer so hochdrücken. Mhm. Aber ansonsten vom Gerät her, er ist deutlich flotter als der alte und mit Hintergrundbeleuchtung, die man schön mit zwei Fingern so dimmen kann. Also
das ist ein Luxus.
Wirklich schönes, angenehmes Erlebnis. Sonst gibt es nicht viel zu sagen. Also er schluckt anschlusslos alles, was ich habe an EPUBs, Mobis, mit und ohne, also mit dem Adobe DRM oder ohne.
Ja. Ist auch aufgefallen, dass das Hochladen von EPUBs einfach so mit USB anstecken, da funktioniert das mit den Covers wieder. War das nur ein zwischenzeitlicher Bug in der Firmware?
Bei mir ging es immer. Also ich hatte den alten ja so gut wie nie geupdatet, unter anderem auch, weil du einmal irgendwann erwähnt hast, hat dir nicht gefallen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was brauche ich Update, wenn ich so zufrieden bin und der ist eh nicht online. Ich lasse ihn einfach so. Und dieses Mal vor dem Urlaub, eben an diesem einen Tag, wo eh schon Packstress und so weiter, und dann hat er mir halt angeboten, er möge jetzt updaten. Ich habe gesagt, na, Gottes Namen, und habe dann nicht mehr dran gedacht, habe ihn abgedatet und eben von der, ich weiß nicht, wie viele Versionen ich jetzt übersprungen habe, jetzt auf jeden Fall dieses User-Interface schaut ja, ich dachte zuerst, dass das neue, von diesem neuen Reader, das schaut aber auf dem alten Kobo jetzt auch so aus. Also die Bibliothek schaut anders aus, wie du schon damals berichtet hast.
Genau.
Und ich habe halt auch so den Verdacht, dass der alte Kobo, also die alte Hardware, dass er spur langsam ist beim Durchblättern so Dinge. Allerdings habe ich den Eindruck, dass beim Lesen das Umblättern schneller geht.
Okay, vielleicht ist das jetzt so ein subjektiver Eindruck von dem Blätterverhalten.
Negativ, aber ich weiß nicht, ich habe es zwei, drei Mal immer dann, wenn ich ihn weggelegt habe während dem Lesen, vielleicht irgendwie viel herumgetatscht habe, keine Ahnung, also immer wenn, also es ist niemals schwer, den Lesen normal aufgedreht, immer dann, wenn ich zum Beispiel im Flugzeug kurz in die Tasche, ohne ihn auszuschalten, ist dann plötzlich, dass ich ihn wieder verwenden wollte und dann, also meinen alten Kobo mit der neuen Firmware, und dann plötzlich keinen Touch-Input mehr reagiert hat. Und wenn ich nur kurz auf Ruhemodus und einschalten, hat es auch nichts geändert, erst wenn ich ihn ganz, also 4 Sekunden Power runterfahren, komplett, und dann halt so die 15 Sekunden hochfahren,
on und off again.
Dann ging es wieder, aber ansonsten
mal vielleicht nachrecherchieren einfach mal, ob das mehr Leute irgendwie haben.
Aber es ist jetzt sehr, sehr selten. Es ist jetzt ganzen Urlaub, glaube ich, zweimal und dreimal, schon öfters drei, viermal aufgetreten, aber es war jetzt nie eine große, es hat nicht so gestört.
Und hast du jetzt auch eine konkrete Verbesserung gesehen durch das Update?
Ja, nein, es ist einfach das User-Interface, diese neue Übersicht, nicht mehr so regalmäßig, wie es vorher war.
Und es gibt auch die Gesten, oder? Das ist ganz gut.
Diese Pinch-Zoom-Geste geht am alten nicht, am neuen schon.
Ja. Gab es mit der Technologie des Schirms zu tun, oder? Das eine ist kapazitiver Touchscreen und
es das ist so, andere. Dass ich, also das sind den Prinzip, muss ich sagen, die Beleuchtung finde ich extrem super praktisch. Also ich hatte es nicht gedacht, im alten Kobo Touch gibt es keine Beleuchtung. Man gewöhnt sich sehr schnell, dass man am Abend total angenehm
hat. Geht mir genauso.
Und eben, man kann mit zwei Fingern nach oben und unten streichen, die Helligkeit wirklich sehr stufenlos regeln, total angenehm. Allerdings, eben wie du gesagt hast, der neue hat jetzt auch diese Pinch-Zoom-Geste zum Schriftgrößen ändern. Und das geht natürlich nicht so nahtlos wie für ein Smartphone, wenn ich eine Webseite zoome, sondern das dauert ja eine Zeit lang, auch beim neuen dauert es eine Zeit lang, weil das Display alles neu rendert. Und hin und wieder passiert es, dass du eigentlich nur die Helligkeit ändern möchtest und so sehen, die zwei Finger Fischgeste
ausführst.
Zoom-Geste verwechselt wird und du hast auf einmal so 3 cm große Lettern.
Das ist vielleicht zu viel des Guten irgendwie. Und da wollten sie so diese Tablet-Logik reinbringen, aber das funktioniert vielleicht auf E-Paper einfach noch nicht.
Außerdem, ich will die Schriftgröße, also der Use Case ist ja viel seltener. Die ändere ich einmal bei einem Buch oder vielleicht zweimal.
Ja.
Und da reicht es mir, wenn ich da unten kurz das Menü tippe und das mit Plus, Minus oder mit dem Schieberegel ändere. Während die Helligkeit ändere ich doch sehr häufig. So am Abend brauche ich es nicht so hell und so weiter, und oder möchte ich es abdrehen. Also das würde ich mir wünschen, wenn man es irgendwo deaktivieren könnte, diese Pinch-Zoom-Ding. Aber ansonsten ist das sehr solides Gerät. Also
von der Optik ist mir aufgefallen, er schaut tabletmäßig aus, weil der Rahmen und der Schirm in einer Ebene
ist. Ja, genau, ist. Stimmt, das ist absolut eine Ebene.
Das war ja bei einem Kobo Touch und Ding, war immer diese Vertiefung.
Also absolut die Verarbeitung überhaupt finde ich es sehr schön. Also das ist absolut, alles ist nahtlos, eine Ebene. Also das, ich glaube, es ist auch spurleichter.
Und der Akku ist nach wie vor nicht wechselbar, oder?
Ist nicht wechselbar. Ja. Zumindest ich habe
es
nicht. Wobei, ich weiß nicht, wie schwer, wie gesagt, mein Nexus 4 konnte ich sie auch wechseln, also austauschen, nachdem es am Ende seiner Lebensdauer war, aber es wird nicht zum Öffnen, das Gerät. Und der Speicherplatz ist jetzt, glaube ich, 3 GB. Also bei E-Book wieder,
das soll ist sein, ja, die 3 GB, ich kriege die nie voll.
Der alte hatte, glaube ich, 1 GB, ich habe da erst schauen müssen, was der alte ich hatte, und keine Ahnung, bin ich, selbst wenn ich alle meine Bücher, die ich gekauft habe, immer zusammen habe, bin ich auf keine 200 Megabyte also wahrscheinlich.
Es gäbe eine theoretische Chance, dass man solche Speichergrößen folgt bekommt, vielleicht mit Comics oder so, aber die sind auf so E-Book-Readern eh nur eigentlich auf Mangas und auf Schwarz-Weiß-Comics und das auch nur also, ein sehr spezieller Fall, das man eigentlich nicht haben möchte.
Also bunte Comics magst du eigentlich eh nicht auf einem Schwarz-Weiß-E-Book-Reader.
Ist das Tablet das ideale Device, besonders ein 10-Zoll-Tablet, wo du nicht allzu viel rumzoomen musst.
Aber wie gesagt, das ist mounted als USB-Drive, also als USB-Storage-Device, Linux, Windows, Mac, alles kein Problem. Es ist einfach ein USB-Stick, du ziehst deine Sachen rüber, steckst ab, der scannt das, hat das in seiner Bibliothek.
Ich finde es auch, ich fand es immer noch, sind sie eine sehr unnervige Firma und bieten einfach ganz gute E-Book-Reader auch. Wenn meiner jetzt so eingegangen ist, aber da weiß man ja nicht.
Und eben diese Adobe Reader DRM-ID-Geschichte, die jetzt doch von vielen Shops auch unterstützt wird, wird auch unterstützt, also auch DRM.
Man kann, Bücher, genau.
Kann man auch haben. Was ich noch nicht herausgefunden habe, oder ich habe leider noch nie probiert, aber es hätte mich interessiert und ich wollte es aber noch nicht ausprobieren. Hat es vielleicht von euch schon jemand mal über Google Play eigentlich E-Books gekauft?
Nein, ja, stimmt, das gibt's ja auch.
Es gibt total viele, also mittlerweile. Und ich will es nicht am Android-Device lesen. Also wenn ich mal auf Google Play ein Buch kaufe, dann würde ich es gerne auf dem Kobo lesen.
Na, wäre interessant, du. Also wäre total spannend, sich da mal was zu kaufen. Ich weiß auch gar nicht, die müssen ja auch auf irgendein...
Ja. Ist es dann auf dem Device? Ist es dann
Google Drive vielleicht?
Weil du hast ja dieses
Google Play Books wahrscheinlich, genau. Und dann ist die Frage, was irgendein DRM werden es wahrscheinlich auch verwenden, aber das wäre doch sehr komisch, wenn die dann wirklich das Adobe DRM verwenden würden bei Google.
Ich kann das nicht. Hätte man immer gedacht, dann wäre ich jetzt nicht an das Kibus kaufen, was ich dann noch nicht am Reader lesen kann. Und, aber ich werde mal schauen, wenn ich ein Buch finde, das mich nicht so, weil dann wirklich am Handy lesen müssen, will ich es auch nicht.
Ja, kann ich verstehen.
Oder am PC. Ja, aber da werde ich mal Bescheid geben, falls ich das
bin. Unbedingt.
Jo. So. Ich kann technisch eine Erfolgsmeldung sagen. Ich habe es zusammengebracht, mit dem Pelikan statischen Blocksystem herumzuspielen und habe jetzt meine zwei Blocks für Python Gamebuch und Spielen Programmieren vereinigt auf einer Pelikan generierten statischen HTML-Seite.
Bin urstolz. Teil schnell, weil statisches HTML und alles super, alles neu und alles sauber.
Genau.
Und alles mit Python generiert.
Ganz genau, das heißt, ich habe, weil ich nicht so wirklich sehr fit bin in PHP und die Sprache auch nicht mag, habe ich jetzt eine größere Chance, irgendwelche eigenen Sachen zu machen mit meinen eigenen Texten. Und ich habe angefangen zu bloggen 2008, damals noch auf DokuWiki, und dann bin ich übersiedelt auf zwei WordPress.com-Blogs und jetzt habe ich halt wieder alles bei mir auf der Homepage und dadurch bin ich draufgekommen, dass ich eigentlich sehr viel Textmaterial jetzt habe und das ist eigentlich schön, damit zu arbeiten. Also ich kann jetzt ein Grep machen und gewisse Sachen durchsuchen, die alle auf meiner Festplatte sind, was früher einfach schwer möglich war, weil das auf diversen WordPress-Web-Interface-Sachen sind, wo du halt zwar einen Artikel editieren kannst, aber du kannst nicht gut Massenverarbeitung machen. Mhm. Und jetzt kann ich das halt.
Die Migration, wie hast du die angegangen?
Der hat mich jetzt drei Tage gekostet, jeweils so 2 Stunden.
Oder?
Nein, dieses Pelikan hat ein Import... Skript, welches dir das Export-File, was WordPress.com erzeugt, importieren kann. Allerdings habe ich trotzdem nacharbeiten müssen und es ist auch die Nacharbeit noch nicht perfekt. Aber es hat schon mal 90% richtig gemacht. Mhm. Also die Text, die Categories waren da und es war halbwegs lesbar und einige Sachen also irgendwelche seltsamen Einrückungen oder seltsames HTML oder gewisse so Utah-Plugins hat er dann nicht geschafft, aber also ich hab noch ein bisschen nachkorrigieren müssen, aber habe das dann größtenteils auch automatisieren können, die Nachkorrekturen.
Coole Sache.
Und
ja, das liegt ja in diesem neuen System, wie liegt es dann vor? Ist das eine Datenbank?
Nein, eben nicht. Das wollte ich nicht, weil ich halt obwohl das DokuWiki auch datenbankfrei ist, weil ich halt immer wieder die Erfahrung habe, dass ich dann das DokuWiki zusammenhaue oder die Webseite oder irgendwas nicht geht und dann sind meine Seiten offline, sondern es ist so, du tust auf deiner Festplatte ein Python-Skript ausführen. Mhm. Das Python-Skript grast über einen Folder drüber, den du halt, wo du Text oder Markup-Files oder RST-Files oder auch reine HTML-Files reintust und daraus erzeugst dann HTML-Files.
Okay, das heißt,
in einem anderen Verzeichnis. Und wie die dann ausschauen und so kannst du dir wünschen. Und das Schöne ist, du kannst dann sogar noch in Python geschriebene Templates reintun. Da bin ich jetzt, stehe ich erst am Anfang dieser Entwicklung. Das heißt, du kannst dann das Aussehen beeinflussen. Also sowohl welche CSS-Datei verwendet wird, aber auch kannst drinnen so kleine Vorschleifen machen oder so Python-Sachen machen, die dann wieder HTML generieren.
Das heißt, du hast dann so zur Betrachterzeit, ist es ein statisches HTML, hast wenig Serverlast.
Genau, und du ladest dann halt den ganzen Schwung hinauf, wenn es fertig ist. Das macht auch das Skript für dich.
Coole Sache.
Ja, und also demnächst mehr. Man kann es jetzt schon bewundern auf spielenprogrammieren.at/blog, also / blog. Und ja, ich werde nächste Woche sicher mehr darüber erzählen.
Cool, fein.
Du warst Kino oder
Buch? Ja, ein Buch, das kann, da kann ich schnell drüber gehen. Hast du noch die Themenliste irgendwo offen? Das Rose-Projekt, genau, der Autorenname. Graeme Simsion, von Graeme Simsion, einem australischen Informatiker, wie ich im Beiklappentext gelesen habe. Der hat ein Buch geschrieben, das Rose-Projekt, das wurde mir empfohlen und ich habe es, obwohl es mir nicht so gut gefallen hat, zu Ende gelesen, was vielleicht auch irgendwas darstellt. Kann man sich selber. Aber es ist, ich werde die Handlung kurz umreißen. Es geht um einen Professor für Genetik, der das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und er hat er weist Symptome des Asperger-Syndroms auf. Er findet viele andere Menschen seltsam, aber diese anderen Menschen, das kommt aus seinen Ich-Berichten heraus, finden ihn seltsam. Das heißt, ihm fällt sehr schwer, den Gesichtsausdruck anderer Leute zu deuten. Okay. Er hat Probleme mit der Empathie. Und naja, er lebt da so vor sich hin, hat im Grunde eigentlich zwei Freunde, ein befreundetes Professorenpärchen, einer ist ein Psychologieprofessor und seine Frau, die eine offene Ehe führen. So. Und er beginnt dann eines Tages das Ehefrauenprojekt in Angriff zu nehmen.
Also er will eine Ehefrau.
Er möchte eine Ehefrau, er ist jetzt schon lange alleine, eben ob seiner sozialen
Inkompetenzen.
Genau, und entwickelt einen sehr detaillierten Fragebogen, den er überall postet, den er gut auswerten kann und wo auch diverse so also nach wissenschaftlichen Methoden arbeitet und den gibt er aus und da hat er nicht so große Erfolge zu verzeichnen, aber eines Tages, also er gibt dann auch teilweise diese beantworteten Fragebögen seinem Psychologiefreund
da. Ja, der soll mithelfen.
Genau richtig und er schickt ihm dann eben eine Frau namens Rosi und da beginnt die Handlung ihren Lauf, weil Rosi hat, das ist vielleicht noch nicht so fancy, ein Projekt, also hat eine Frage, nämlich sie sucht ihren Vater und da kann natürlich ein Genetiker ganz gut helfen.
Ah, okay.
Und da entwickelt sich dann so
ein... Das heißt, da kann in die Ehe was einbringen.
Ja, ein amoröses Abenteuer, kann man sagen. Ja, es ist dann Ding. Und die ersten 20 Seiten haben mir sehr gut gefallen, weil es war halt sehr interessant zu sehen, wie er halt immer die Leute seltsam findet und wie er seinen Tag einteilt, halt so einen genauen Terminplan und da eine Aikido-Einheit und jetzt mein standardisiertes Wochenessensplanprogramm, der ist
ein bisschen
immer...
Asperger.
Ja, genau, richtig. Er leidet leicht an Asperger am Syndrom. Ja, und da werden sehr viele Anekdoten rundherum erzählt. Das Problem daran ist, sobald dann auch diese Liebesgeschichte an Fahrt aufnimmt, dann wird halt dieses Asperger-Syndrom so ein bisschen zur zum Pointenlieferanten.
Okay.
Das heißt, du hast dann schon, er hat dann zum Beispiel, ist halt so bei inselbegabten Menschen oft ist, der hat so ein gutes Gedächtnis und eines Tages muss er undercover als Cocktailmixer arbeiten und er kennt dann auf einmal alle Rezepte und ist viel besser als jeder Cocktailmixer dort und gibt überall die Drinks aus und so.
Ja.
Und das ist schon, mir geht dann halt, es ist nett zu lesen, es plätschert vor sich hin. Es war mir erstens dann viel zu kitschig dann aber einem gewissen Punkt und zweitens, wie gesagt, dass er sich halt mit dieser Krankheit dann als Pointengeber dann zufrieden gibt. Mhm. Das ist so derselbe Grund ungefähr, wie mir da in meinem Big Bang Theory hat mir sehr gut gefallen, 4 Staffeln lang, und dann konnte ich es irgendwann mal nicht schauen, weil der Sheldon irgendwie mit seinem auch Asperger leichten und das ist nur rein dieses Asperger-Syndrom Pointen geben, das gefällt mir nicht. Das geht sich für mich einfach dann auf die Dauer eines ganzen Buches nicht aus. Und da hat das eigentlich eine ganz gute Chance vergeben, weil gerade diese Ich-Perspektive eigentlich eine ganz interessante Variante.
Aber sonst ist. So als leichte Kost, wenn man jetzt, ist es empfehlenswert oder?
Ja, mir hat es nicht gefallen. Aber ich habe es, aber wie gesagt, muss sich jeder selber die Meinung bilden. Mir hat es nicht gefallen, aber ich habe es trotzdem fertig gelesen.
Okay.
Ich lese zwar fast, ich lese schon viele Bücher auch fertig, aber ja, naja. mir hat es eigentlich nicht gefallen.
Okay.
Kann ich nicht empfehlen.
Jo. Ja, ich habe nicht mehr so viel zu berichten. Ich habe nicht viel erlebt.
Das ist ein gutes Zeichen.
Understatement der Woche.
Ein bisschen wenig Nerden ist
was. Also ja, wenig Nerdiges erlebt. Ja. Ich war 2 Wochen auf Urlaub, auf einer traumhaften Insel, auf den Malediven. Ich war wieder viel tauchen.
Herrlich.
Wie gesagt, kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn er wohl gelegen hat in einer schönen Tauchgegend.
Hm.
Ist wirklich schnell zu lernen und ist einfach ein Wahnsinnsgefühl.
Und du warst unter Wasser offline?
Ja, es gab kein Internet unter Wasser. Interessanterweise gab es auf der Insel nämlich überall Internet, die ganze Insel voller WLAN.
Was wirklich erstaunlich
ist. Und das war wirklich erstaunlich und eigentlich auch nicht so schön, muss ich sagen, weil irgendwie ist man dann halt dauernd versucht, dass man ein Smartphone mit hat. Vor allem, und sei es nur wegen der Uhr, obwohl ich mir das schon abgewöhnt habe, auf dem E-Book habe ich ja auch eine Uhr. Aber es ist ja da schon so seltsame Momente, man sitzt da auf einem traumhaften paradiesischen Strand, der schön ist als hingemalt. Und es ist ja doch sehr viele Paare dort, klar, so ein klassischer Paarurlaub dort.
Mhm.
Und dann schaut man sich so am Abend, sitzt man so beim Cocktail und sieht da jedes zweite Paar, wo beide ins Display schauen. Ja. Und hat dann die Erlebnisse des Tages.
Einsam, die einsame Insel.
Naja, und du postest halt deine Dinge in Echtzeit auf Facebook, wo sich deine Arbeitskollegen zu Hause natürlich freuen.
Vor der Sendung aus Facebook
Island.
Ja, das ist schon. Ach, leckt wieder. Also das ist natürlich, ja, zu allen unter die Nase reiben, wo man gerade sitzt, aber es war interessant, auch wenn mich jetzt auch technisch interessiert, wie diese Inseln eigentlich angebunden sind ins Internet, weil die Ping-Zeiten, ich habe ja auch vom Handy kurz dann gepinkt und geschaut und es war nämlich deutlich unter 100 Millisekunden, zum Beispiel Ping auf meinen Servern in Österreich und daraus habe ich geschlossen, dass es eigentlich kann das ja keine Satellitenverbindung dann sein, oder? Weil ich müsste, oder sind sie auch so schnell?
Das weiß ich
nicht. Ich kenne
mich mit der Satellitentechnologie zu wenig aus.
Ja, ich glaube, es ist eine Kabelverbindung war. Und soweit ich mitbekommen habe, hat die Insel auch einen Strom, also war ja auch ein Stromnetz angeschlossen, also hat nicht selbst eine Stromerzeugung auf der Insel. Und ja, allerdings war es auch bei Schlechtwetter das Internet deutlich schlecht. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht war es doch woanders eine Satellitenablenkverbindung. Ich weiß es nicht, aber es war generell so, dass das WLAN war zwar überall sehr gut, also über toller Empfang, aber halt der Uplink ins Internet war halt extrem grau.
Das ist das Schlimmste. Die Hoffnung auf Online sein.
Ja.
Ich habe doch vollen Empfang und ich bin im WLAN, aber es geht nicht.
Das selbe Feeling kriegst du auf jeder Computerkonferenz,
wenn
es mehr als 100 Leute im Saal sind.
Und ich glaube, die haben einfach nur sehr wenig Bandbreite dahinter gehabt, also eine große Hotel, also eine große Resortinsel und es waren auch sehr viele Ports blockiert, also ich konnte zum Beispiel dann einmal halt ausprobiert vom Handy aus SSH und bei meinem Server lauter Custom Ports, also ich verwende ja nicht den 22er und die waren alle nicht erreichbar, also ich vermute, das muss jetzt nicht sein, dass es dort vom Start aus ist, keine Ahnung, vielleicht war es auch nur für Hotelbetreiber dort, das irgendwie, wie gesagt, ist eigentlich eh egal gewesen, es war nett hin und wieder was googeln zu können und muss sich selber dann nicht hinreißen lassen, das wir haben jetzt eigentlich ferngehalten von so Social Media Dingen.
Verständlich.
Aber so googeln und so weiter und vor allem Fische nachschlagen nach dem Tauchen, das ist schon praktisch. Wenn du dann da zu Hause liegst, dann denkst du, was
habe ich da gesehen?
Was weiß ich, wir haben zwar so ein Buch auch gehabt.
Also in Wikipedia bist du reingekommen.
Ja, das hat funktioniert. Ja. Meist sogar ziemlich gut. Also.
Super.
Es war nur der Upload wahrscheinlich sehr langsam. Wir bekommen das eingeleitet, berichtet haben, dass WhatsApp kaum funktioniert, zumindest Bilder, WhatsApp senden hat nicht funktioniert.
Mhm.
habe ich aber auch nicht wirklich benutzt. Und ein Threema ist gar nicht gegangen.
Das ist
ja auch ein zentrales Service in der Schweiz irgendwo, wo der Server steht, glaube ich. Und ich weiß jetzt nicht, welche Ports sie verwenden. Ich nehme an, sie waren halt nicht freigeschalten, weil der konnte nie connecten. Also es ist immer rot geblieben, der Balken.
Chancenlos. Und
konnte nicht connecten, aber soll mal Schlimmeres passieren auf der Malediven.
So viel zum Internet auf Trauminseln. Ja. So ist der Status.
Aber es gibt ja auch Leute, die dort arbeiten. Also wir haben ja kennengelernt zwei Dive Instructor, die dort arbeiten, die sich dort einen Traum verwirklichen und vorher in Mexiko und in Thailand waren und die dort auch offensichtlich auch YouTube-Videos hochladen. Also der
hat
es auch irgendwie schaffen über diese schlechte Verbindung. Oder haben die eigene Verbindung, ich weiß es nicht.
Ja, lass uns tagelang laufen.
Und geben Gästen die heimfahren SD-Karten.
Ne? Sie haben noch gesehen, sie haben einen Blog, wo sie jetzt sehr schöne Videos auch hochladen und von ihren Reisen, also ihrer Arbeit dort auch und auch coole Tauchvideos gemacht haben und die dürften sie von dort auch hochgeladen haben. Und vor allem auch wir haben ja dort auch dann noch weitere Privatierungen für unseren, also wir haben bis jetzt einen Open Water Diver gehabt und ein paar Spezialsachen noch gemacht und das haben sie auch, also das letzte Mal war ich ja bei Paddy, also eine Tauchorganisation, die sogar Privatierungen ausstellt und dieses Mal war jetzt eine SSI, also eine andere weltweite Organisation, die solche Zertifikate ausstellt, die sich aber gegenseitig anerkennen, mehr oder weniger.
So wie die Wrestling-Vereine
auch. Ja, wenn du mit SSI oder Paddy-Zertifikat irgendwo hinkommst, kannst du nachweisen, dass du eine Ausbildung hast und tauchen kannst. Es gibt andere auch noch. Und die haben zum Beispiel gesagt, sie können es nicht ausstellen, weil das Internet gerade nicht geht. Also dürfte sie halt auch...
Auch sie getroffen haben, ja.
Aber spätestens, wenn wir jetzt raus sind, dann schickt es uns per Post. Aber, ja, also... kann man sagen, es war eine sehr schöne Offline-Zeit. Und eben bei der Hochzeit könnten sicher doch was Schönes und kann ich nur jedem.
Fühlst du dich erfolgreich verheiratet jetzt?
Ja, und erfolgreich erholt und alles. Und wir haben ja noch ein paar Tage Urlaub zu Hause verhängt und
das ist schlau,
langsam. Ich habe dann nur ein bisschen mit den Ohren Probleme gehabt und vor allem am Rückflug umsteigen in Dubai und ich dachte, ich war noch nie in Dubai und habe es auch nicht gesehen, ich war nur im Terminal, allerdings 8 Stunden lang und ich dachte immer, es ist ein Wüstenstaat und heiß und trocken, aber nur dem Terminal ist es extrem kalt und überall fließt Wasser an den Wänden. Ja, also, vor allem, wir waren halt in der Nacht dort und ich versuchte zu schlafen und wenn du schläfst, kühlst du noch mehr aus und habe keine Decke gehabt und keine Jacke, also war echt ein Fehler, im Handgepäck immer eine Weste mit haben oder eine Jacke mit
ein
haben.
Ein Handtuch, ein dickes.
Weil du hast gesehen, die Leute, die das wussten, du bist dann echt erfroren und zu Hause aber dann wirklich einer, also ich hatte glaube ich schon eine leichte Ohrenentzündung und zu Hause dann wirklich 2 Tage später furchtbare Ohrenschmerzen und also letzten Urlaubstage halt zu Hause.
Bei Terminal Daunenjacke nicht vergessen.
Ja, es ist wirklich krass, weil dann, es war in der Nacht dort und es ist die Sonne auch gegangen und das Ganze ist ja doch alles extrem coole Architektur, sehr viel Glas und du sitzt da eigentlich in einem Glashaus, in einer Wüste. Draußen hat es, keine Ahnung, 38, 40 Grad und da drinnen ist es eiskalt. Es war ein schwächer war es draußen halb so warm, als wir angekommen sind und innen im Flughafen war es doppelt so warm. Ja, klar. Das ist einfach extrem, der Energieaufwand, so ein gläsernes Gebäude, also ein riesiges Gebäude, ich weiß nicht wie hoch, es war mehrere Etagen hoch, das so runterzukühlen, das stelle ich mir schon gigantisch vor, eigentlich, weil es ist wahrscheinlich so eine Prestige-Sache. Das, ja, also... So.
Ja.
Dubaier haben es gerne kalt.
Klasse Klimaanlagen.
Ich habe 2 schöne Lebenthemen. Eine ist, bitte auf den Shownotes nachschauen, von Kluma war das, glaube ich. Und zwar ist das eine Musikmap.
Ah, genau, das hast du gepostet.
Also ja, wo du keine Ahnung von Musik hast.
Genau, ja, und jetzt endlich habe ich zwar immer noch keine Ahnung von Musik.
Aber
also der furia.com/misc/genremap/genremap.html wird auf den Shownotes verlinkt und auch in der Themensammlung ist es schon. Und was ist das? Das ist so eine riesige Webseite, wo so eine Wortwolke ist und jede Wortwolke ist eine kleine Musikrichtung, Rap oder so. Und du kannst mit Steuerung F die auch wirklich durchsuchen. Also es sind wirklich Text.
Ja.
Und ich habe natürlich nach Austropop gesucht und das ist wirklich wahrhaftig. Es gibt Austropop und das Schöne ist, du klickst dann auf eins drauf und hörst dann ein typisches Sample.
Okay.
Das heißt, wenn du immer schon wissen wolltest...
Nur eine Wortwolke ansonsten.
Nur eine Wortwolke, die ist
größer. Die Beziehungen von den...
Es ist eine räumliche Lage.
Ja.
Es gibt ein paar, sind größer, glaube ich.
Ja,
darum sind die Subrichtungen.
Okay. Also schon die Beziehungen sind schon...
Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie sie sich zusammenstellen, aber es ist wirklich so eine große Map. Also ich war sehr beeindruckt, dass sich jemand da scheinbar manuell die Arbeit gemacht hat. Oder es ist irgendwie algorithmisch erstellt worden. Also
null Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall nett, weil ich habe nie gewusst, was jetzt Rhythmen und B/Fusion ist. Und dann klickst du drauf und hörst halt, dass du umgekehrt vorstellen kannst. Ja, und kannst dich halt so einfach drumherum klicken.
Ja, du kannst nämlich auch nach Bandnamen suchen und dann eine Zuordnung, also sofern es hinterlegt ist, zu welcher Musik also das zuordnen halt ist im Allgemeinen.
Mhm.
Und dann siehst du auch eine andere Map, die um diese Band andere Bands gruppiert.
Je nachdem, in diese Richtung
mit Vertretern, das ist aber schon sehr
gut. Das finde ich, ich glaube, das ist manuell kuriert, also dass diese Daten zusammen...
Jetzt haben sie auch einfach nur MP3s ausgewertet, da gab es ja immer so Stilrichtungen
früher. Ich habe es nicht genau, über das About habe ich nicht genau durchgelesen, aber ich habe mir nur ein bisschen durchgeklickt und es war wirklich sehr faszinierend. Also das ist eine coole Sache für die Bookmarks.
Hm. Kann man nur empfehlen. Zum Dazulernen.
Jo. Einen Film habe ich noch. Hast du noch?
Ich habe noch zwei schnelle Filme zum...
Machen wir mal deine.
Ja? Also ich habe ja zwei Filme mir von der Lauren Bacall angeschaut. Das ist eine arrivierte amerikanische Schauspielerin. Die ist dieses Jahr jetzt vor ein paar Wochen gestorben. Im Alter von 89 Jahren. War verheiratet mit Humphrey Bogart, den man ja kennen könnte aus diversen Filmen. Und ich wollte einfach aus dieser Zeit, hatte ich dann das Bedürfnis, mir Filme anzuschauen, bin dann gestoßen auf Key Largo. Ja. Key Largo ist eine Insel, die liegt, wird im Vorspann erklärt, zwischen Amerika und Mexiko. Das ist eine Insel davon irgendwie, die dazwischen liegt. Und der Humphrey Bogart spielt mit und die Lauren Bacall eben. Und der Humphrey Bogart spielt einen Zurückkehrenden aus dem Krieg, der die Familie seines gestorbenen Armeekollegen besucht. Diese Familie besteht aus einem Hotelbesitzer, der ein Hotel auf Key Largo hat, und dessen Tochter. Und er kommt in dieses Hotel herein und schon, wie er sich den ersten Drink bestellen möchte, wird er schräg angemacht und sagt so, gibt's keine Drinks hier und gehen Sie doch raus und so. Und dann geht er raus aus dem Hotel und trifft auf den alten Vater, alles wieder nett. Und so die Grundstoryline dieses Films ist, dieses Hotel gerät in Gewalt von Rocco, einem Gangsterboss. Und
kannst du noch Western?
Es hat vielleicht ein bisschen was von einem Western, wenn man das Setting komplett ändern würde und so. So rein thematisch wird es dem Film Noir nicht ganz zugerechnet. Es ist in Schwarz-Weiß gedreht und es geht dann halt, ist diese Gangstergruppe, die die einen Deal dort abwickeln möchte mit Falschgeld, mit einem anderen Gangster und die Leute dort irgendwie als Geiseln hält. Und der Humphrey Bogart stellt sich also schwächelnder, zweifelnder Held sich heraus und beschützt dann aber im Grunde dann die restliche Gruppe. Ja. Und man muss anschauen mit dem zeitlichen Abstand, mich hat er schon unterhalten, aber ich muss sagen, es ist nicht der allerbeste Film, den ich jetzt gesehen habe. Und man muss ihn auch wirklich so, es ist ein Flick, es ist ein Movie, es ist jetzt kein Film, der irgendwas vermitteln möchte, der will halt so, Gangster ist da und da ist die Gruppe und dann hast du die alten Dialoge und wenn man sich diese Gruppe anschaut, ist es auch wirklich noch amüsant, weil halt teilweise ja noch da schon diese Stereotypen der alten Zeit halt gezeigt werden und der Rocco ist auch nicht der allerhellste irgendwie. Das ist ganz schön, da gibt es so eine Szene, da ist er ganz nervös, der Rocco, weil der Humphrey Bogart ihn irgendwie narrisch macht, irgendwie künstlich, weil es kommt da noch ein großer Sturm auf und so und dann bietet er einen oder anderen Gangster, bitte erzähl irgendwas von dich hin, ja. Und der erzählt dann irgendwie so, wie aus der Maschine, ja, und in 2 Jahren wird die Prohibition wieder eingeführt und diesmal werden wir alles besser machen, die Gangster werden alle zusammenarbeiten und so. Und der Rocco, so 10 Minuten später, kommt ja die andere verhandelnden Gangster rein und er repliziert halt diesen gesamten politischen Blödsinn halt nochmal und sowas. So, also es gibt kleine Gags, aber es ist jetzt, also viel spannender war der zweite Film, also der war aus dem Jahr 1947 und dann zweite war wesentlich später, 1959, nennt sich der Northwest Frontier. Auf Deutsch hat er überhaupt den reißerischen Namen Brennendes Indien. Und es spielt im Jahre 1905 und das Setting ist so, dass ein muslimischer Aufstand in Indien stattfindet, in einer britischen Provinz, eben der Northeast British Frontier-Provinz. Und dieser Maharaja bittet die englische Armee, ihren Sohn aus dieser Stadt, die gerade angegriffen wird von den Muslimen, herauszutransportieren und in sicheres Gebiet zu bringen. Ja. Und da hacken sie sich einen Plan aus. Die Lauren Bacall spielt die amerikanische Gouvernante dieses Prinzen. Und sie hacken sich den Plan aus, sie nehmen einen Zug, einen alten, der gerade noch funktionstüchtig ist, brechen durch die feindlichen Linien durch und fahren dann mit dem Zug zu ihrer Destination. Ja. Und da ist eine ganze Reisegruppe, es kommt dann noch ein Journalist dazu, dann noch die Frau von dem Statthalter dort oder von einem englischen Konsulat, die kommt auch noch mit. Das ist dann eine bunt gemischte Reisegruppe und es ist ein klassischer, würdest du auch sagen, vielleicht Western, weil die Szenerie ist schon sehr staubig und es weist dann auch halt dieses typische Szenario vor, eine Reisegruppe, ein Zug und die Probleme,
draußen
die auftauchen. Ja, und draußen die Angreifer, genau. Ja. Und da kommen auch die typischen Probleme. Also die Schienen sind verbaut, sie müssen halten, vielleicht ist einer in der Reisegruppe nicht ganz koscher, jeder redet miteinander, also es kommen sehr viele Zweigespräche auch vor.
Haben Sie Militär dann auch in dem Zug oder sind es nur so weiße Intellektuelle?
Es gibt diesen englischen Soldaten, das ist der Held, der hat so zwei unterenglische Soldaten, die aber schon so mit halbindisch gekleidet sind und einen indischen Lokführer. Ja. Und der Film verhandelt natürlich auch also der Grundtenor ist so, die Amerikaner, die da mitspielen, die machen sich immer ein bisschen über die Engländer lustig mit ihrem niedergehenden Reich und dass die irgendwie nichts schaffen und die Amerikaner, die packen halt an. Ja. Die Engländer sind natürlich, ja, das muss man doch so und wir sind doch die Guten hier in dem Konflikt. Der Journalist sagt, naja, so gut seid ihr eigentlich gar nicht und so. Und der Film, das ist kein großer, wäre schon vielleicht ein Spoiler trotzdem. Bitte jetzt weghören, wenn das ist oder so. Am Ende kommt der nachdenkliche Satz irgendwie vom Prinzen an den englischen Soldaten. Wird so, ja, danke, dass du mir geholfen hast, das Ganze zu überlegen. Aber mein Vater hat gemeint, eines Tages werden wir euch alle rausschmeißen müssen. Also es wird schon darüber geredet. Allerdings muss man sagen, es ist ein Unterhaltungsfilm, ein Abenteuerfilm und es wird auf eine, wie man es heutzutage eigentlich nicht mehr erzählen könnte, weise erzählt. Also sowohl die englische Blickrichtung als auch dieses Heldentum. Nicht zu viel erwarten. Allerdings haben wir wirklich so, ich finde das so einen schönen, wenn man Sonntag am Vormittag nichts zu tun hat, wenn man zufälligerweise wach ist, die Sonne scheint und man möchte aber trotzdem nicht rausgehen, dann schaut man sich diesen Film an, trinkt einen Earl Grey Tee dazu und fühlt sich da bei diesem Film eigentlich ganz wohl aufgehoben. Ja, genau, indeed, und dann schaut man sich das an. Also der hat mich auf jeden Fall mehr überzeugt als der Killer.
Und es war so ein bisschen 40er Jahre Zeitgeist, reflektiert auf 1905. Also,
ja, richtig, genau. Ja, das ist so 50 Jahre vorher.
Genau. Okay, ja, coole Sache.
Ja, das war's. Also ich habe noch eine Latte andere Filme gesehen, erzähle ich das nächste Mal.
Das wird jetzt dein Stehsatz.
Ja, es gibt so viel, es ist in der Queue. Du
hast aber auch einen Film. Ich habe mir angeschaut Monsieur Claude und seine Töchter, französischen Feel-Good-Film, Votivkino, original mit Untertiteln und kann ich sehr empfehlen. Muss sagen, Kino war voll. Und es wurde auch herzhaft gelacht, also im Kino. Also auch ich selber, also mehrmals den Bauch halten müssen, das ist ein sehr gutes Zeichen beim Film.
Ich habe den Podcast gehört, der wurde auch gut besprochen und das Interessante ist, das wusste ich nicht, die Hauptrolle dieser
Monsieur Claude,
der hat in den früheren Asterix und Obelix
der Asterix-Darsteller. Der ist jetzt halt spielt so einen grauhaarigen Herrn.
Mittlerweile.
Und das Thema ist halt so Alltagsrassismus, also ein französisches Pärchen, er ist so Notar, geht's ganz gut und sie haben vier wunderschöne Töchter und die heiraten und die Familie ist so sehr katholisch, speziell die Frau und der Mann ist so ein bisschen konservativ und Gaullist und was machen die Töchter? Also die eine heiratet einen Juden, die zweite einen Araber und die dritte einen Chinesen und die Eltern krampfen sich und eine, die ist noch jetzt unverheiratet und die schleift dann an Afrika. Das ist dann so der finale Todesschuss. Und der Film heißt im Original, was hast du dem lieben Gott angetan, dass er uns das antut. Also, und damit spielt er halt. Und
auf amüsante, also
ja, amüsant und was soll passieren? Also natürlich am Schluss gibt es eine große Hochzeit und so. Schön, das weiß man, wenn man vorhin schon hingeht, aber Es ist dann halt auch so, dass der afrikanische Schwiegerpapa versucht halt auch noch die Hochzeit zu sabotieren und dann halt alle halt ihren Rassismus und ihre Vorurteile ausleben und die drei Schwiegersöhne stellen sich auch untereinander, vertragen sie sich nicht und zusammen tun sie auch ihre Unfähigkeit potenzieren, also man hat viel zu lachen. Also
jeder bekommt sein Fett weg.
Ja, ja, und dann sich alle heftigst. Und ja, und sonst siehst du halt lauter schöne französische Schauspielerinnen, wo du denkst, oh.
Spielt auch in auf seinem Land oder wo spielt
in es Stadt, kommt, oder ja, kommt irgendwie so Paris kommt als böses, verruchtes Multikulti-Dings vor, wo man die Töchter nicht hätte hinschicken sollen studieren, weil dadurch schleifen sie so selbe Benetton-Schwiegersöhne an und am Land wäre die Welt in Ordnung gewesen, aber man kriegt nicht genau raus, wo das ist. Also wahrscheinlich so Provinzstadt. Aber es ist ja sehr nett.
Eine Empfehlung, so viel drüber sprechen.
Ja, ich glaube, fertig, weil dann leite ich jetzt nur kurz ein, du schnippst das nachher dran.
Ja.
Der Titus, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, erklärt im folgenden Audiobeitrag seine Biertaucher-inspirierte Backarbeit. Und da geht es einfach über die Performance von Kickstarter-Projekten.
Ah, sehr gut.
Und erzähl ein bisschen
für diesen Audiobeitrag.
Und vor allem immer, wenn jemand danke für die Erwähnung, dass wir dich inspiriert haben dazu, Titus. Das ist ganz stolz. Immer. Wir warten auf die Biertocher inspirierte Masterarbeit. Und Doktorarbeit dann.
Dr. Biertocherium.
Dr. Wir würden auch gerne erwähnt werden unter http://biertocher.at in der Doktorarbeit vorne. Seite 1, wir danken.
Das kommt immer
genau, ja.
Pinguin mit dem Bier.
Genau, ja. Aber wir haben ja noch ein paar 100 Folgen Zeit noch. Okay, ja, dann viel Spaß. Und sonst, wir treffen uns nächste Woche wieder. 19:30 Uhr am Montag. Innenhof 2 höchstwahrscheinlich, sonst bei Schierwetter in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen.
Habt es fein. Jawohl. Bis dann.
Hat uns gefreut. Bis dann. Ja, hallo, liebe Biertaucher. Ihr habt mich gewissermaßen dazu ermutigt, meine Bachelorarbeit zum Thema Kickstarter zu schreiben. Und zwar geht es um die Erfolgsfaktoren. In einer Episode wurde besprochen, dass es sicherlich auch interessant sein könnte, zu wissen, welche Präsentationsvideos gut gelaufen sind, oft geteilt wurde und so weiter. Ja, und ich habe Interessen eigentlich, meine Interessen sind breit gestreut, aber auch sehr, sehr beliebig. Kann man nämlich nicht alles wissenschaftlich untersuchen, im Gegensatz zu Erfolgskriterien. Nun herausgekommen ist bei der Arbeit Folgendes. Ich habe 148 Projekte, die im Beobachtungszeitraum vom 12. bis zum 20. November 2013 ausgelaufen sind, evaluiert. Die Evaluierungskriterien waren Kategorien, Projektsumme, Laufzeiten, Prämienstufen, die wurden aufgeteilt in drei, also bis 7 Prämien, 7 bis 12 und darüber. Bei der Online-Reputation wurde geschaut, ob der Projektverantwortliche auf seinen persönlichen Facebook-Profil, Twitter-Kanal oder YouTube-Seite verlinkt ist, beziehungsweise wurde auf der International Movie Database recherchiert, ob derjenige schon im Film-Business bekannt ist. Dann wurden die Projekte in Genre-Kategorien zugeteilt, Abenteuer, Biografie, Comedy und so weiter. Es wurde geschaut, ob es Projektfotos gibt, auf die Wortmenge, beziehungsweise gestaffelt nach Projektsumme. Wurde sich angesehen. Bei der Projektkommunikation wurde sich angeschaut, ob es von der Projektseite Verlinkungen zu einer eigenen Homepage gibt oder Facebook-Fanseite oder Twitter-Kanal, beziehungsweise wenn nicht, ob es Social-Media-Seiten zum Projekt gibt, auch wenn sie nicht angeführt sind. Das wurde dann anhand der jeweiligen Suche recherchiert. Genauso bei Kickstarter-Videos, verlinkt oder nicht verlinkt, beziehungsweise wurde neben YouTube auch noch andere gelistet, also alles andere als YouTube. Und wie oft das Projekt auf Facebook geteilt wurde, für andere Social-Media-Seiten funktioniert der Counter nicht, ist nicht da, oder wie oft es eingebettet worden ist, kann man leider auch nicht nachvollziehen.
Methodenkritik, Likes, Follower, Aufrufe auf YouTube können auch nach Kampagnenende Klicks sammeln, tragen aber nichts mehr zum Erfolg des Projekts bei. In dem Fall haben sie mein Ergebnis verfälscht, die Aussagekraft meines Ergebnisses. Ich habe bis zu knapp einen Monat nach Auslaufen der Projekte auf diesen Seiten noch Daten gesammelt. Außerdem gab es Schwierigkeiten bei beliebigen Projektnamen. Das führte oft zu Verwechslungen bei Social-Media-Kanälen. Also der Projektname Lake of Fire zum Beispiel brachte größtenteils nur Treffer zum gleichnamigen Musikstück. Zu den Erfolgsfaktoren in den Kategorien waren Dokumentation, erzählender Film und Kurzfilm erfolgreich. In den Genres Biografie, Drama und Familie. Die Laufzeiten bewegten sich bei den erfolgreichen Projekten meistens unter 45 Tage. Erfolgreiche Projektsummen bewegen sich um und unter $5,000, beziehungsweise maximal empfohlene Projektsumme $25,000. Prämien, ab einer 7-stufigen Prämienstufe waren Projekte vergleichsweise erfolgreich. Bei Wortmengen und Fotos gilt bis $5,000. Genügen 800 Wörter, bei Beträgen darüber zwischen 800 und 1600 Wörter. Bei der Reputation sind Insider klar im Vorteil. Bei 45% aller erfolgreichen Projekte war der Projektverantwortliche auf der International Movie Database gelistet. Zusammenfassend lässt sich sagen, polarisierende Themen haben hohe Erfolgschancen, Biografien, Kurzfilme, fiktionale Erzählungen. Wichtig ist auch die Reputation und eine genaue Aufschlüsselung, wofür die Summe verwendet wird. Crowdfunding ist auch ein gutes PR-Instrument, weil diejenigen, die für ein Projekt spenden, erzählen das ihren Freunden, verteilen es, teilen es weiter und wollen schlussendlich auch das Endprodukt sehen. Reflexion zur Arbeit. Für bestimmte Kriterien wurden zu wenig Projekte evaluiert. Es ist also kein Schluss möglich, ob ein Projektvideo auf YouTube zum Erfolg beiträgt, beziehungsweise ob es nachteilig für ein Projekt ist, wenn diesbezügliche Social-Media-Kanäle auf der Projektseite nicht verlinkt sind. In puncto Dynamik, immer mehr Projekte führen eventuell zu kleineren Projektsummen und längeren Laufzeiten, das kann man nicht voraussagen. Erfolgsfaktor Aufmerksamkeit durch Teilen, Fragezeichen, wie oft ein Projekt geteilt wurde, versendet wurde, kann man nicht sagen, da dies nur bei Facebook nachvollziehbar ist. Zudem können erfolglose Projekte beliebig oft wieder eingestellt werden. Also ein 2 Jahre altes YouTube-Video, Präsentationsvideo hat viele Klicks, aber nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Kampagne unter Umständen. Ja, das sind soweit meine Ausführungen. Ich hoffe, es war spannend für euch. Gruß, euer Titus, Feuerfuchs.